Herzlich willkommen zum Podcast von Vita Contemplativa, dem Steilpassformat für persönliche, gesellschaftliche und unternehmerische Reflexion für Führungspersönlichkeiten. Heute freue ich mich auf einen Gast aus Bayreuth, eine ehemalige Studienkollegin. Wir haben vor vielen, vielen Jahren zusammen Diplom Sportökonomie studiert im schönen Bayreuth. Herzlich willkommen, Katrin Glaser-Bunz.
Dankeschön, lieber Jens. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
Katrin, dein Thema ist Beratung für betriebliches Gesundheitsmanagement. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du, was treibt dich an? Und dann finden wir hier ganz geschmeidig in das Gespräch.
Dann fange ich direkt damit an, was mich antreibt. Und zwar das Thema gesund arbeiten, weil damit einfach so viel Positives zusammenhängt. Gesund arbeiten heißt Leistung bringen können. Das heißt auch, ja, ein Teil eines Teams zu sein, gebraucht zu werden, Sinn zu stiften und einfach auch zufrieden zu sein in der Zeit, in der man arbeitet, was ja doch in der Regel die meiste Zeit unseres Tagesablaufes bestimmt.
Das finde ich echt tolle Ziele. Die Diskussion hatte ich auch an anderer Stelle schon mal geführt, welchen Raum nimmt letztendlich das Thema Arbeit ein und was darf Arbeit uns abverlangen und wie finden wir da ein erfülltes Leben? Wir haben ja gemeinsam diese Initiative Vita Contemplativa oder diese Idee Vita Contemplativa entwickelt. Da geht es darum, dass wir die Welt gemeinsam so ein bisschen denken wollen, wie sie eigentlich am vernünftigsten wäre. Ich finde, dein Thema passt da super rein, nämlich vernunftvoller Umgang mit dem Thema Arbeit auch und Gesundheit. Was hat dich damals dazu bewogen, deine Energie hier mit einzubringen in das Thema?
Grundsätzlich habe ich schon immer gern gearbeitet, also auch schon als Schülerin alle möglichen Nebenjobs. Und ich persönlich finde Arbeit etwas sehr Erfüllendes. Doch habe ich kennengelernt, dass Arbeit oftmals eher als Krankheitsfaktor betrachtet wird. Und das finde ich so schade. Natürlich kann uns Arbeit krank machen und ist es tatsächlich auch in einigen Fällen so. Das wissen wir auch aus den Reporten der Krankenkassen, dass zum Beispiel auch die psychischen Erkrankungen sehr stark zugenommen haben. Doch finde ich auch schön, wenn wir den Blick einfach mal in die andere Richtung drehen und einfach auch Arbeit als Gesundheitsfaktor sehen.
Helf mir dabei, Arbeit als Gesundheitsfaktor sehen, was bedeutet das für dich?
Naja, wenn wir uns die Definition der WHO anschauen, was Gesundheit bedeutet, das ist natürlich sehr idealtypisch, dass wir ein vollkommenes Wohlbefinden haben in körperlicher, psychischer Hinsicht in einem funktionierenden sozialen Umfeld. So, und genau dieses soziale Umfeld ist ja spannend, sich mal anzugucken, weil der Arbeitsplatz ist ja für uns ein ganz wichtiger Teil unseres sozialen Umfeldes, weil wir da, egal ob wir jetzt remote arbeiten oder ob wir im Office sind oder in der Produktion, Arbeit ist ein soziales Umfeld für uns und zwar kein unwichtiges. Und wenn wir da ein gutes Umfeld haben, dann haben wir einfach schon total viel gewonnen. Und diese drei Felder mit Körper, Psyche und soziales Umfeld, die können wir auch nicht voneinander trennen. Und ich finde es einfach schön, wenn man sich das dann anschaut, okay, soziales Umfeld ist ein Teil, der unsere Gesundheit speist und Arbeit ist so ein ein soziales Umfeld.
Wir haben ja heute gesagt, wir wollten das Thema oder das Schlagwort Vertrauen so ein bisschen in den Fokus nehmen, in den Blick nehmen. Gerade wenn ich höre soziales Umfeld, welche Rolle spielt für dich das Thema Vertrauen im sozialen Umfeld und auch im unternehmerischen Umfeld und im Kontext des Miteinanderarbeitens?
Also Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung, dass ich nenne es mal, unbeschwert arbeiten kann und auch mich entfalten kann, meine Leistung abrufen kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe kein Vertrauen, das hemmt mich. Ne? Also letztendlich ist es ja auch so, wir sind ja alle mit einem Grundvertrauen auf die Welt gekommen. Und ich glaube, dass die Natur das nicht umsonst so gemacht hat. Und deshalb ist Vertrauen für uns auch in der Arbeitswelt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn unser Vorgesetzter, unsere Vorgesetzte uns vertraut, wenn wir das Gefühl haben, dass die Organisation setzt Vertrauen in mich, dass ich meine Aufgaben bestmöglich erledigen kann und einen positiven Beitrag leiste, dann beflügelt uns das ganz anders, als wenn wir das Gefühl haben, boah, da ist Misstrauen, da ist keine Transparenz, da ist irgendwie, ja, da ist irgendwas Unausgesprochenes.
Wie nimmst du das eigentlich in der Praxis wahr? Also wie viel Vertrauen gibt es denn in den Unternehmen? Wie wird da zusammengearbeitet? Also wir nehmen das sehr kontrovers wahr, dass auf der einen Seite gibt es Leitbilder in den Unternehmen, die die Zusammenarbeit eben proklamieren und vertrauensvolle Zusammenarbeit proklamieren. Wenn man sich dann allerdings die Fehlerkultur anschaut, die Controlling-Mechanismen, den Freiheitsgrad, wie gearbeitet wird, dann merken wir da schon eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was da Theorie ist und dem, was Praxis ist. Wie nimmst du das wahr in deinem Umfeld und mit welchen Methoden oder wie kommt man zu einer vertrauensvollen oder vertrauensvolleren Zusammenarbeit?
Also zu Punkt 1, wie ich das wahrnehme, geht es mir ähnlich, dass ich das sehr unterschiedlich wahrnehme. Und das kann zum Beispiel auch in einer Organisation, in den Teams schon unterschiedlich sein. Und tatsächlich spielt die Führung eine ganz zentrale Rolle, wie Vertrauen aufgebaut wird, wie Vertrauen gelebt wird. Tatsächlich auch ganz unabhängig von dem Leitbild. Also die Führung ist tatsächlich und die Führungskraft ein Dreh- und Angelpunkt für das Thema Vertrauen, wie das in einzelnen Teams oder Abteilungen tatsächlich dann auch vorzufinden ist. Das ist mal das eine. Und wie kann man Vertrauen aufbauen? Also man kann ja nicht Schnipp machen und Vertrauen ist da. Das ist ja ein Prozess und auch wenn jetzt eine neue Führungskraft in ein Team kommt, das dauert ja erstmal, bis die Mitarbeitenden Vertrauen aufbauen können, weil das sind ja lauter kleine Puzzleteile, die dazu beitragen, ob man jemandem Vertrauen schenkt oder eben auch nicht. Und was ich da wahrnehme, ist, dass manche Führungskräfte wie so eine natürliche, ich nenne es mal positive Autorität haben und sehr, sehr schnell das Vertrauen ihres Teams haben. Und es gibt andere, die sich da auch erstmal finden müssen. Ich glaube allerdings, dass es total wertvoll wäre, wenn Führungskräfte auch immer dazu begleitet werden, weil in der Regel ist es immer noch so, dass Führungskräfte danach auch ausgesucht werden, ob sie fachlich kompetent sind. Und es spielen einfach so viele andere Dinge auch eine Rolle. Und die, ich sage jetzt mal, die jüngere Generation, zu der wir leider nicht mehr gehören.
Jetzt aber,
genau, hat auch diesbezüglich ganz andere Anforderungen und Wünsche an ein Unternehmen, wie dort vertrauensvoll zusammengearbeitet wird.
Da waren jetzt einige Aspekte dabei. Ich greife mal einen raus. Das ist die Frage, was ist denn zuerst da? Die gute Arbeit oder das Vertrauen? Also gibt ja diesen schönen Spruch, man muss erstmal Vertrauen entgegenbringen. Du hast ja vorhin den Begriff des Vertrauensvorschusses, mit dem wir eigentlich auf die Welt gekommen sind, mit einem gewissen Urvertrauen. Wie kann Vertrauen denn da entstehen? Also muss sich eine Führungskraft oder muss sich auch ein Mitarbeiter erst beweisen, dass ich ihm vertraue? Oder kann er sich erst beweisen, wenn ich ihm einen gewissen Vertrauensvorschuss gebe?
Also meine These ist ja, jeder steht in der Früh auf und will sein Bestes geben. Kein Mensch, egal ob Führungskraft oder Mensch ohne Führungsverantwortung, steht in der Früh auf und sagt, heute mache ich es besonders schlecht. Und von daher denke ich, dass wir immer in einem Vertrauensvorschuss unterwegs sind. Solange dieses Vertrauen auch genährt wird und bestätigt wird. Es gibt Ereignisse auch im Arbeitsumfeld, wo möglicherweise ein Mitarbeitender sagt, so, mir reicht's jetzt. Jetzt mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. So, jetzt ist das Vertrauen nicht mehr da oder das Tischtuch ist zerschnitten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir alle mit einem Vertrauensvorschuss immer unterwegs sind.
Es gibt ja tatsächlich in der Forschung ganz interessante Erkenntnisse. Das eine ist, der sogenannte Golem-Effekt. Also wenn ich Menschen misstraue und ihnen gewisses Misstrauen entgegenbringe und ein gewisses Bild dieser Menschen habe, die werden dann auch irgendwann anfangen, sich so zu verhalten, wie ich sie sehen will. Also das hat was mit Erwartung und Erfüllung zu tun, dass Menschen sich dann auch in die Rolle ergeben, die man ihnen zuschreibt. Und die positive Seite ist der Pygmalion-Effekt, dass man eben sagt, auch wenn ich dieses Vertrauen entgegenbringe, das ist, was du vorhin beschrieben hast, mit Flügel verleihen, das kann er eben dann tatsächlich Flügel verleihen und die Menschen dazu bringen, ihre Potenziale eben voll zu entfalten. Also ich finde es tatsächlich, es ist einmal eine persönliche Auszeichnung, eine Fähigkeit, dieses Vertrauen entgegenbringen zu können und auch sicherlich ein Lernprozess. Also wir nehmen auch einige Führungskräfte wahr, die Vorstellung haben, sie können alles am besten und deswegen muss alles, was aus den unteren Führungsebenen kommt, sehr genau überprüft werden. Also man vertraut nicht, dass man Menschen eingestellt hat, in den Positionen gebracht hat als Experten und vertraut denen dann, dass sie auch entsprechend gute Arbeit machen. Also war das Steve Jobs, der mal gesagt hat, es macht ja keinen Sinn, dass wir tolle Leute einstellen und denen dann sagen, was sie machen sollen. Sondern es muss ja eigentlich andersrum sein. Das bringt mich nochmal zu einem zweiten Aspekt, den du vorhin angerissen hast. Also wie weit kann sich eine Organisationsstruktur eben vertrauensvoll entwickeln? Und da, glaube ich, ist tatsächlich der Deckel, der oben drauf sitzt, das sind die Führungskräfte. Also damit steht und fällt das ganze Entwicklungspotenzial der Organisationsstruktur. Also das ist so eine Wahrnehmung, die wir aktuell haben. Jetzt bin ich als chronischer, positiv eingestellter Mensch immer der Überzeugung, man kann auch von unten von der Hierarchie was bewegen, indem man dieses Vertrauen einfordert und Türen aufmacht und zeigt, wie eine Belegschaft gerne arbeiten möchte. Hast du mit sowas schon mal Erfahrung gemacht, dass man wirklich gemerkt hat, man hat Unternehmenskultur von unten heraus entwickeln können?
Ja, absolut. Also ich nenne es dann immer gern Kultur aus der Mitte. Also nicht von unten, sondern aus der Mitte, also quasi so mitten im Unternehmen, mitten im Leben. Tatsächlich ist das so. Ich habe schon viele Veranstaltungen zu genau solchen Themen gemacht, wo nicht die Geschäftsführung sitzt, wo nicht die obersten Führungskräfte sitzen, sondern vielleicht Teamleiter, Teamleiterinnen, aber eben auch Beschäftigte ohne Führungsverantwortung. Und da geht es tatsächlich auch darum, sich mal auf Wertschätzungssuche zu machen und Vertrauenssuche. Wo empfinden wir Vertrauen im Unternehmen? Wo nehmen wir Wertschätzung wahr? Egal von wem, egal ob das von der Geschäftsführung ist, aber ob das oder eben auch von Kolleginnen und Kollegen, von Geschäftspartnern, von Kunden, von wem auch immer. Also quasi auch so, wo finden wir überall Wertschätzung, wo finden wir überall Vertrauen, aber eben auch so, wo gebe ich denn das? Einfach auch so in die Reflexion zu gehen, wo schenke ich denn anderen mein Vertrauen, wo schenke ich denn anderen meine Grundhaltung, Wertschätzung? Und das ist total interessant, weil in der Regel die Menschen aus diesen Veranstaltungen rausgehen und sagen, boah, bei uns ist es eigentlich total gut. Also die Erkenntnis, wir haben ganz viel, wir sehen es nur nicht. Und dann habe ich es auch schon öfter erlebt, dass dann die oberen Führungskräfte sagen so, oh, wir wollen mal gucken, was sie da mit der Frau Glaser-Bunz machen, weil wir haben da Dinge wahrgenommen, die finden wir ganz spannend. Und das finde ich dann einfach toll, wenn das dann auch so rumläuft, weil es heißt ja immer so, erstmal muss die Geschäftsleitung das alles absegnen und einen Kulturprozess anstoßen und so weiter. Das ist aber nicht die Realität. Und ich finde, dass jeder Einzelne auch ein Kultur- und Vertrauensträger oder Wertschätzungsträger im Unternehmen ist. Wir haben alle eine Verantwortung, dass es gut in unserem Team ist. Klar sind die Führungskräfte immer Vorbilder und wir gucken alle auf Führungskräfte. Und das ist auch normal und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz, das ist keine Einbahnstraße. Also auch Vertrauen ist keine Einbahnstraße, was ich nur von meinem Vorgesetzten erwarten darf. Nein, sondern ich darf meinem Vorgesetzten natürlich auch Vertrauen schenken und ihm oder ihr das zeigen, ich vertraue dir. Und ich stehe hinter dir, vor dir, wie auch immer.
Also das würde ich genauso sehen. Vertrauen ist definitiv, funktioniert nur wechselseitig. Also sonst das eine Einbahnstraße im Vertrauensverhältnis halte ich tatsächlich für schwierig. Das, was du gerade angesprochen hast, finde ich einen ganz wunderbaren Ansatz eben, dass man sich im Unternehmen auf die Suche macht, was läuft denn gut. Wir haben ja eine sehr defizitorientierte Gesellschaft. Wir sind ja furchtbar schnell dabei zu sagen, oh, was alles nicht funktioniert und was alles ganz furchtbar schlecht ist. Unsere ganzen Medien sind so geprägt natürlich, ja. Bad News are good news. Das ist das, was dann auch die Auflagen nach oben treibt. Und da entsteht natürlich ein Bild im Kopf, wie furchtbar diese ganze Welt eigentlich ist und wie furchtbar das Zusammenarbeiten ist. Es gibt ja diesen methodischen Ansatz, den wir durchaus auch ansetzen. Das nennt sich Appreciative Inquiry. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, wo man genau das macht. Methodisch legt man den Fokus darauf, auf die Wertschätzung, dass man nur sehen will, was findet ihr denn toll? Weil ganz viele Methoden und Prozesse sind ja so ausgelegt, dass man sagt, wir machen erstmal eine SWOT-Analyse und dann sehen wir erstmal, was alles, welche Schwächen wir haben und was alles ganz defizitär ist. Und da arbeiten wir dran. Und diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, zu sagen, nee, wir schauen jetzt mal, was richtig gut ist und darauf bauen wir auf, finde ich einen unglaublich sympathischen und tollen Ansatz.
Da gibt es auch ganz tolle Tools. Also ich arbeite ganz viel mit den Materialien von der Dr. Anne-Katrin Matisek. Die ist Psychologin und die, ich sag mal, das ist so die Mutter für Gesundheit im Betrieb. Und die hat so coole Sachen, zum Beispiel eben auch eine Kulturbox, mit der ich dann in diesen Veranstaltungen arbeite. Da sind verschiedene Karten dabei mit Reflexionsfragen, aber auch ein sogenanntes Wertschätzungsbingo. Und das macht einfach dann auch total Spaß. Das kann man ja selber dann auch verändern und weiterentwickeln. Da gibt es so tolle Sachen, wo man eben wirklich übt, den Fokus auf das Gute zu legen. Und tatsächlich, genauso wie du sagst, das ist auch echt ein Prozess. Also ich merke das in den Einzelcoachings, die ich mache, dass natürlich kommen Menschen ins Einzelcoaching, die ein Thema haben. Also die kommen nicht, weil sie sagen, boah, bei mir ist alles super. Ja, und wenn man dann fragt, was war in der letzten Woche gut, also dass quasi der Zeitraum nicht so groß ist, ne? Und da fällt es tatsächlich etlichen Menschen schwer, auch so kleine Dinge rauszufiltern, egal ob das ein gutes Gespräch war oder irgendwie eine schöne E-Mail von jemandem als Dank etc. Das müssen ja nicht immer die großen Dinge sein, aber quasi so den Fokus richten, was läuft gut, also der Blick aufs Gute. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben, weil wenn wir in der Schule ein Diktat geschrieben haben und wir haben von den 100 Worten, haben wir 99 richtig. Was sehen wir zuerst? Natürlich den Fehler, weil der ist rot angestrichen. Ja? Und dieser Fokus, den Fokus zu verändern eben auf das Gute, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es, manche nennen das Glückstagebuch. Ich sage halt immer, am besten Freitag, bevor man das Haus verlässt oder wenn man seinen Rechner ausmacht, in der Arbeit aufschreiben, was war gut in dieser Woche, dass man auch mit einem guten Abschluss und auch mit einem, ich sag mal, mit einem guten Gefühl, einem Vertrauensgefühl da rausgehen kann aus seiner Arbeitsstelle und sagen, boah, ich habe in der Woche doch einiges geschafft, auch wenn vielleicht nicht alles von meiner To-Do-Liste erledigt ist und sehen, aha, ich habe richtig gute Dinge erledigt und sich das Montag früh gleich nochmal anschauen, dass man quasi mit diesem Fokus auch in die neue Woche startet. Ja, weil sonst machen wir den Rechner aus, boah, ich habe das wieder nicht geschafft, das nicht geschafft, es geht uns das ganze Wochenende durch den Kopf und genau so fangen wir dann die neue Woche an. Wir dürfen uns das auch selber Gutes tun, dass wir den Blick aufs Gute richten oder auf das, was einfach gut gelaufen ist. Wir müssen nicht immer den Blick auf die Defizite richten.
Also das finde ich auch eine schöne Perspektive, dass man mal bei sich anfängt und sagt, ich kümmere mich mal um mich und klopfe mir selber mal auf die Schulter, was ich toll gemacht habe. Ziehen wir den Kreis etwas weiter. Was mache ich denn, wenn ich sage, ich bin überzeugt, mache ich einen guten Job? Und ich kriege aber die Wertschätzung nicht zurück. Das heißt, ich erlebe das tatsächlich mit vielen ganz tollen Kollegen, die unglaublich engagiert sind in ihrem Job, die wirklich eine Mission verbinden mit ihrer Arbeit und die aber durch Führungskräfte, die eher defizitorientiert sind, nicht unbedingt klein gehalten werden, aber doch stark demotiviert werden, ja, weil eben immer der Fokus darauf liegt, was lief jetzt schlecht, auf die 3% die, oder 5%, die eben nicht geklappt haben. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Mitarbeiter, diese Wertschätzung, diese Achtsamkeit, dieses Vertrauen einzufordern? Bin ich da nur Opfer, dass ich sage, ich kann mich nur abstrampeln und so gut arbeiten wie möglich? Oder habe ich Möglichkeiten, auf dem Augenhöhenprinzip das auch einzufordern, wie ich gerne arbeiten möchte?
Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, Opfer. Wir sind nie Opfer. Also ich übertreibe jetzt, es gibt natürlich Situationen, in denen man Opfer ist. Aber im Arbeitsleben in der Regel sollten wir uns nie als Opfer fühlen, sondern immer als Akteur oder Akteurin. Und wir haben hier eine Geschichte aus der Resilienz. Eine Säule der Resilienz ist nämlich Selbstwirksamkeit. Was kann ich aus eigener Kraft bewirken? Und das ist ein extrem wichtiger Schlüssel, weil genau dieser Schlüssel der Resilienz macht uns immer zu jemandem, der aktiv ist und uns aus der Opferrolle auch rausholen kann. Und ganz klar, manchmal fühlen wir uns auch so, wenn wir den Eindruck haben, boah, ich kann nichts recht machen und ich kriege auf nichts auch nur ein bisschen Feedback und schon gar nicht ein positives Feedback. Ich finde immer, dass man sich überlegen sollte, so wie soll denn Wertschätzung aussehen, die ich erfahre? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass Wertschätzung auch so ein inflationär gebrauchtes Wort ist, ne? Ja, ich erfahre zu wenig Wertschätzung. Dann ist die Frage so, was genau, ja, verorte ich denn unter Wertschätzung? Ist es, dass ich ein Lob bekomme oder dass ich einfach wahrgenommen werde, dass ich ernst genommen werde, dass ich gehört werde, zum Beispiel mit meinen Vorschlägen? Also ich finde es schon immer ganz interessant, selber zu überlegen, was wünsche ich mir denn genau? Was verorte ich unter Wertschätzung? Weil nur dann kann ich ja auch möglicherweise mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Vorgesetzten sprechen, was ich mir wünsche. Ne? Und das ist tatsächlich manchmal nicht so einfach, tatsächlich da zu fragen, wie finden Sie denn das, was ich jetzt da gemacht habe? Ne? Weil das viele Vorgesetzte denken, oh, jetzt heischt sie wieder nach Lob. Ne? Und ich finde, man kann das ganz elegant auch umschiffen. Also wenn es gerade darum geht, generelles Feedback zu bekommen auf die eigene Arbeit, dass man dann zum Beispiel auch fragt, ich habe das ja jetzt so und so gemacht, was hätten Sie denn möglicherweise genauso gemacht oder was hätten Sie denn anders gemacht? Na, also dass man nicht sagt, so und war ich gut, ne, sondern ne, was hätten Sie genauso gemacht, was hätten Sie anders gemacht? Das kann durchaus die ein oder andere Führungskraft überraschen, so eine Frage, weil sich die Gedanken manchmal gar nicht so gemacht werden. Und dann ist es auch die Frage, wie viel Wertschätzung schenke ich denn auch meiner Führungskraft? Hier sind wir wieder bei dem Nicht-Einbahnstraßen-Prinzip. Aber ich finde völlig legitim, dass man da auch nachfragt. Ich finde immer gut, wenn man das ein bisschen eleganter macht, als zu sagen, so, wie haben Sie denn jetzt meine Arbeit gefunden?
Ja, ich glaube, Wertschätzung wie man das empfindet, hängt stark von der eigenen Motivationslage ab. Also bin ich stärker extrinsisch motiviert, dass ich sage, ich kriege einen tollen Bonus am Jahresende. Es gibt viele Leute, die sagen, wow, das ist für mich Wertschätzung, die harte Währung. Und es gibt viele, das ist eher die intrinsische, die Soft-Faktoren. Also ich finde persönlich, dass man, wenn man Mitarbeiter viel Vertrauen entgegenbringt, dass das unglaublich wertschätzend ist. Also das ist, glaube ich, gerade auch im Punkto Wohlfühlen, gerne an den Arbeitsplatz kommen, dass das eine ganz, ganz starke Währung ist, der Vertrauensgrad, den man sich gegenseitig entgegenbringt.
Das stimmt, ja. Da sind wir wieder so beim Anfang, ne? Mit diesem Urvertrauen auf die Welt kommen. Weil tatsächlich das, was ich noch anschließen würde, ist, dass es für einen selber im Grunde auch gut ist, sich von manchen Sachen unabhängig zu machen. Also dass man, natürlich ist Missachtung und Vertrauensentzug, sowas darf nicht passieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist, Aber nichtsdestotrotz auch so eher diese intrinsische Motivation oder intrinsisch zu arbeiten, das gibt deutlich mehr Zufriedenheit, als wenn man immer darauf wartet, dass von außen was kommt. Weil wir machen uns die ganze Zeit abhängig von anderen.
Also ich finde den Begriff der Resilienz, den du vorhin gebracht hast, gerade im Zusammenspiel mit der Selbstwirksamkeit, in dem Punkt sehr wichtig, dass ich eben nicht sage, ich strampel mich nur ab und ich kriege nicht die Wertschätzung, die ich mir vorstelle. Ich glaube, dass Mitarbeiter nach den vier Seiten einer Nachricht, also eine Ich-Aussage oder einen Appell kann ich immer bringen, egal in welcher Situation, und dass man da durchaus den Mut haben kann und klar reflektiert mit der Führungskraft spricht und sagt, so nehme ich das wahr, ich würde mir das anders wünschen und einen Appell an diese Führungskraft richten, dass man eben auf ein Augenhöhenprinzip kommt. Und das nehme ich wahr, dass viele Mitarbeitende da eher Sorge haben, kann ich das ansprechen bei einer Führungskraft. Und das wäre so auch mein Appell an viele Kollegen, Kolleginnen, dass man da mutiger wird und durchaus auf Augenhöhe auch mit Chefs spricht und sagt, wie stelle ich mir das denn vor? Und wie du gesagt hast, diese Selbstwirksamkeit heißt ja auch, wenn ich ein Arbeitsumfeld nicht mehr toleriere, kann das ja auch durchaus sein, dass man signalisiert, ich suche mir jetzt ein neues Arbeitsumfeld. Und dann sind wir genau in der Thematik, weil wir haben gerade viele Kunden, die im Bereich HR unterwegs sind, große Recruitment-Kampagnen fahren. Und wir sagen auf der anderen Seite, es wäre schon mal viel damit gewonnen, wenn ich eine Unternehmenskultur so pflege, dass die bestehenden Mitarbeiter nicht gehen. Das wäre schon mal der erste Ansatz, bevor ich anfange, neue mit dazu zu gewinnen.
Ich finde, für einen selber persönlich jetzt als Beschäftigte, sich auch immer wieder zu denken, ich habe meinen Arbeitsvertrag freiwillig unterschrieben, ganz sicherlich nicht mit unter Waffengewalt. Ne, also ich sage das deshalb, weil auch wieder, um aus dieser Opferrolle, aus dieser möglichen Opferrolle rauszukommen. Und natürlich suchen wir uns manche Strukturen nicht aus. Wir suchen uns auch nicht die eine oder andere Führungskraft aus. Aber ich finde, das ist immer auch so ein Punkt, Mensch, ich bin freiwillig hier, dass man nicht alle schlecht findet, so auf einen Sitz, ne? Dass man, und das ist schlecht und das ist schlecht, sondern dass man sagt, Mensch, ich hatte ja einen Grund, warum ich hierher wollte. Ne? Und ganz selten sagen die Menschen, es ging mir nur ums Geld. So, aber es können sich natürlich auch Verhältnisse in einem Unternehmen ändern, wenn es verkauft wird, wenn zum Beispiel ein Generationenwechsel stattfindet, dass man sich möglicherweise in der Kultur nicht mehr wiederfindet oder wo man so das Gefühl hat, Mensch, jetzt wird nur noch den Jungen das Vertrauen geschenkt zum Beispiel. Ne? Und dann ist einfach wirklich die Frage, so ist es das, wofür ich mich einsetzen will, wofür ich mich engagieren möchte. Und tatsächlich gibt es immer wieder auch Menschen, die mir sagen, aber ich kann doch nicht so einfach wechseln, ich bin doch schon über 50. Ja? Und ja, ich kann die Bedenken verstehen. Nichtsdestotrotz, gerade der Arbeitsmarkt heute gibt so viel her. Und was spricht dagegen, wenn ich wirklich so das Gefühl habe, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, mal einfach auch die Fühler auszustrecken. Das möchten jetzt natürlich nicht die HRler hören, die ihre Menschen halten wollen. Ne? Aber tatsächlich ist es so, manches hat halt einfach auch seine Zeit und manchmal verändern sich eben die Verhältnisse in den Unternehmen, wo ich mich möglicherweise eben nicht mehr wohlfühle und nicht mehr sicher und nicht mehr vertrauensvoll irgendwie auch behandelt.
Ich glaube auch, dass wir wenn man sieht, wie sich der Arbeitsmarkt verändert mit Fachkräftemangel und die Herausforderungen, die da kommen, wird Unternehmenskultur, vertrauensvolle Zusammenarbeit, gibt es ja verschiedene Modelle bis zum Thema Holacracy oder laterales Führen eben auf einer sehr hohen Vertrauensbasis. Ich glaube, dass das zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil wird für Unternehmen, um wirklich gute Kollegen, Führungskräfte zu bekommen. Also dieses Thema Unternehmenskultur, glaube ich, wird in den nächsten 10, 15 Jahren enorm an, an Wert gewinnen. Das war, früher war es einfach so, wenn ich denke, in den Anfangszeiten im Agenturgeschäft, das war ganz normal, dass man da 400, 500, 600 Überstunden im Jahr gemacht hat, unbezahlt, weil man eben in dem Markt bestehen wollte oder musste. Es gab einfach mehr Arbeitssuchende als Jobangebote, und das dreht sich mittlerweile. Kann man so oder so sehen. Ich glaube, das ist für die Unternehmenskultur eine Riesenchance ist, dass man da die Zeichen der Zeit erkennt und die Unternehmenskultur eben auch an den Bedürfnissen da stärker ausrichtet.
In jedem Fall. Also ich finde, also die Pandemie hat uns ja wirklich einiges beschert, auf was wir durchaus verzichten hätten können. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass viele Prozesse ja auch positiv sind. Also es haben sich viele Dinge einfach in ganz schneller oder in ganz kurzer Zeit entwickelt, wie zum Beispiel, dass es die Homeoffice-Möglichkeit gibt, was ja für manche total wertvoll ist, auch jetzt noch, weil einfach wahnsinnig lange Anfahrtswege bestehen zum Beispiel. Dann haben wir aber wieder das Thema, so wie halten wir unser Team zusammen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir jetzt auch so ein bisschen eine Zäsur überhaupt in der Kultur haben. Und mir wird ganz oft berichtet, ja, unsere Kultur hat gelitten. Also nicht nur die Unternehmenskultur, sondern auch ganz oft die Teamkulturen, weil einfach viele im Homeoffice nach wie vor sind, manche sind da, dann das Thema, wir führen jetzt hybride Teams, da auch das Vertrauen weiterleben zu lassen oder tatsächlich oftmals wieder neu mit Leben zu füllen, ist für viele gar nicht einfach, egal ob das jetzt Mitarbeitende sind oder auch die Führungskräfte. Und da finde ich auch, steckt eine Riesenchance drin, zu sagen so, boah, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, was brauchen wir denn? Und ich habe jetzt im Sommer habe ich eine Weiterbildung gemacht, da ging es auch um hybrides Arbeiten. Und ich war hocherfreut, dass tatsächlich ein Thema war, hybrides Arbeiten und Gesundheit. Also dass auch dieser Fokus klar ist, wir müssen die Gesundheit unserer Beschäftigten im Blick haben. Und da ging es nicht darum, dass wir höhenverstellbare Schreibtische haben und so weiter, sondern da ging es darum, wie beziehen wir die Menschen ein, dass wir wissen, wie möchten die denn arbeiten, was brauchen die denn jetzt in ihrem Lebensabschnitt, um gut und gesund arbeiten zu können in dieser hybriden Variante. Und das fand ich wirklich total interessant, gibt es jetzt von der Uni in Bielefeld, wo ja der Vater des BGM, der Professor Badura, der ja schon emeritiert ist, da auch am Start ist, da ist auch hybrides Arbeiten und Gesundheit. Also quasi so der Schwenk auf Gesundheit, und da kann man ja ganz viel subsumieren. Wertschätzung, Vertrauen, einfach auch eine generelle Haltung, Kultur, ich weiß nicht was alles. Ja, können wir alles da drunter packen und sagen so, ja, arbeiten wir denn gesund? Können wir ja uns einfach hier in dieser Kultur wiederfinden? Was macht uns leistungsfähig? Na, das ist jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst nicht so im Vordergrund, dass quasi Vertrauen und so weiter quasi zu mehr Leistung führen soll oder muss. Aber zum Beispiel in Produktionsbetrieben, die sind sehr zahlengetrieben, sehr, ja, über Stückzahlen, was auch immer, Kennzahlen, was auch immer die Vorgaben sind. Und da ist Gesundheit im Unternehmen kein Selbstzweck. Ist es eigentlich nie, ne?
Ist es, glaube ich, nie. Also ich glaube, da machen wir jetzt ein riesen weiteres Feld auf, das mindestens eine weitere Podcast-Serie füllen würde. Übrigens auch die im öffentlichen Dienst oder die kommunalen Unternehmen, da steigt enorm auch der Leistungsdruck, weil die natürlich auch immer mehr im Wettbewerb ankommen. Also dieses Thema Gesundheit, Vertrauen ist, glaube ich, in allen Arbeitsbereichen ein ganz wesentliches. Ich würde nochmal abschließen jetzt den Podcast, weil sonst, glaube ich, können wir hier nochmal mindestens eine Stunde reden, Katrin, mit einer biologischen Erkenntnis zum Thema Vertrauen. Und das ist tatsächlich, Vertrauen macht nämlich glücklich und Teilen macht auch glücklich. Also man weiß aus der Biologie, dass Vertrauen schenken oder Teilen Oxytocin ausschüttet. Und das ist ein Glückshormon. Und Damit möchte ich den Podcast für heute abschließen. Liebe Katrin, herzlichen Dank. Vielleicht noch kurz Schlusswort von dir.
Dankeschön, genau. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir verschenken Vertrauen in alle Richtungen und freuen uns, wenn es uns geschenkt wird.
Genau, du hast ja schon gesagt, du bist schon am Päckchen packen. Bei uns kommt das noch. Vielleicht hier ein kleiner Preview. Du hattest vorhin die Box erwähnt mit den Impulsen. Wir haben auch von Vita Contemplativa eine Gedankenbox entwickelt mit über 120 Impulsen aus den Bereichen Soziologie, Philosophie, Unternehmensführung. Und das wird sicherlich auch hier den einen oder anderen interessieren. Verschicken wir gerne. Meldet euch bei uns. Katrin, vielen Dank an dich. Vielen Dank nach Bayreuth. Ich freue mich auf das nächste Treffen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Hören Sie das nächste Mal wieder rein bei unserem Podcast und bleiben Sie gesund und vertrauensvoll.